Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum zweiten Teil meiner Rhythmusreihe. Letzte Woche habe ich euch ja versucht zu definieren, was Rhythmus ist und was da alles dazugehört und wie man den wahrnimmt. Und wir haben ein schönes kleines Experiment gemacht mit Metronomschlägen und einen Rhythmus da reinhören. Heute geht es weiter mit der rhythmischen Synchronisation. Das Phänomen der Synchronisation ist nämlich aus unserem Leben eigentlich überhaupt nicht mehr wegzudenken, auch wenn das in vielen Fällen extrem banal ist und überhaupt nicht wahrgenommen wird oder kaum wahrgenommen wird, ist es da. Manches ist auch extrem schwer begreifbar, also manche Synchronisationen, dass sie schon fast als mystisch oder als Zufall bezeichnet werden. Synchronisation ist sogar ein Phänomen der Natur. Also es wird von der Natur gemacht und nicht unbedingt von uns. Wir hatten ja schon in der letzten Folge, dass Rhythmus eigentlich ein Streben nach Ordnung irgendwie ist und eine Gruppierung. Und auch gerade diese Synchronisation ist ein Zustand, fast notwendig ist oder einfach, dass diese Sehnsucht nach dieser Ordnung, dass die so stark ist, dass dadurch diese Synchronisation hervorgerufen wird. Deswegen zunächst die Frage, weshalb kommt es überhaupt zu einer Synchronisation? Es gibt ja viele verschiedene Arten von Rhythmen. Und sobald zwei Rhythmen aufeinandertreffen, ist eine Synchronisation möglich. Dafür müssen die Rhythmen noch nicht mal identisch aufgebaut sein. Die können auch verschieden aufgebaut sein, verschiedene Formen haben oder halt auch gleich gebaut sein. Und dann ist eine Synchronisation möglich. Rhythmen erzeugen eine gewisse Spannung und einen Drang zur Synchronisation. Und das werdet ihr bestimmt bemerkt haben, wenn ihr schon mal versucht habt, einen gleichmäßigen Rhythmus gegen einen anderen zu klatschen. Also, ja, okay, davon gehe ich jetzt aus, dass ihr Musiker seid. Falls ihr keine Musiker seid, ist es so, wenn ihr zwei Menschen sich nebeneinander stellen und die versuchen, was komplett Unterschiedliches zu klatschen, dass es extrem anstrengend ist oder eigentlich fast nicht möglich, ohne extreme Anstrengung und Konzentration, zwei komplett unterschiedliche Rhythmen in komplett unterschiedlichen Geschwindigkeiten nebeneinander zu klatschen. Deswegen ist es viel einfacher, sich einen gemeinsamen Takt zu suchen und dann zu klatschen. Dazu braucht es eben noch nicht mal den gleichen Rhythmus, sondern Hauptsache, die Rhythmen haben einen gemeinsamen Grundschlag. Kann ich euch das veranschaulichen? Eigentlich brauche ich jetzt eine zweite Person dafür. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man jetzt, alle haben den gleichen Takt, also die zählen 1, 2, 3, 4, 1, 2, so. Und der eine schlägt in der Zwischenzeit, keine Ahnung, Triolen und der andere Viertel. Das funktioniert, weil sie ja trotzdem sich immer auf die 1, 2, 3, 4, da treffen die sich immer wieder. Und diese Synchronisation ist eben bei Menschen, Tieren und Natur zu finden, also dieser Drang zur Synchronisation ist zu finden, da dadurch einfach Energie gespart wird. Also die Natur hat sich das schon selber ganz gut gedacht, dass wir dann einfach Energie sparen. Weil wir wissen ja schon, ein Rhythmus gliedert, gruppiert und ordnet. Ne? Und wenn wir uns da reinordnen, spart es Energie. Und zwar jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Bewegen oder zum Tanzen, aber eigentlich auch so zur Bewegung, dass es nämlich möglich ist, dass sich ein Körper zu einem bestimmten Rhythmus bewegen kann, wäre auch ohne dieses Phänomen der rhythmischen Synchronisation überhaupt nicht möglich. Da kommen wir jetzt von der Musik schon das erste Mal weg, weil das ist nicht nur in der Musik so, also dass man sich zu einer Musik, also dass man zu einer Musik tanzen kann, sondern eben auch im Sport, beim Militär oder einfach bei ganz normalen Alltagssituationen. Zum Beispiel macht es die rhythmische Synchronisation erst möglich, dass Menschen in einem Mehrpersonen-Ruderboot gleichzeitig rudern können und ihre Ruderschlagphasen aufeinander abstimmen können oder Seilspringen oder auch Reiten. Das sind alles Sachen, die wären ohne rhythmische Synchronisation überhaupt nicht möglich. Man kann auch sagen, dass wenn man einen Rhythmus akustisch irgendwie wahrnimmt durch irgendwas, was den Rhythmus transportiert, das kann man als sensorischen Input bezeichnen und das daraus resultierende Handeln als motorischen Output. Das ist beides fest miteinander verbunden. Bei packenden Rhythmen wird der ganze Körper in Schwung gebracht. Und dieser mitreißende Effekt wird sogar durch die Lautstärke verstärkt. Also man sagt sogar, so bei 90 Dezibel erreichen die Schallwellen das Gleichgewichtsorgan. Und das hat dann Auswirkungen auf die Nacken- und Schultermuskulatur. Und das sorgt dafür, dass man sich bewegen möchte und tanzen möchte. Die Fähigkeit zur Synchronisation hat eine soziobiologische Funktion. Also Handlungen, die kulturell oder mit Ritualen verbunden sind. Dadurch entsteht ein Gefühl des Zusammenhalts. Also Beispiele für diese Handlungen sind zum Beispiel Tanzen, Gehen im Gleichschritt oder eben dieses Marschieren in einer Gruppe. Die Sportler im Ruderboot, die hatte ich gerade schon erwähnt, die synchronisieren eben Ruderbewegung, um eine optimale Kraftkopplung zu erhalten und dadurch eben schneller voranzukommen. Weil wenn jeder einzeln schlagen würde, dann wären sie langsamer. Und wenn sie alle gleichzeitig ihre Paddelruder im Wasser haben, geht es natürlich viel schneller. Das Ganze ist sogar bei Tieren zu beobachten, bei zum Beispiel Schimpansengruppen. Die rufen nämlich synchron und ist dann natürlich lauter. Und dadurch erreichen sie mit ihren Rufen ihre Artgenossen, die sich weiter weg befinden. Wenn die einen zum Beispiel Futter gefunden haben, dann rufen die alle und können ihre Familienangehörigen, können die denen Bescheid sagen. Und wo man auch noch eine Synchronisation erlebt, ist nach einem Konzert. Und zwar, wenn das Publikum nach einer Zugabe verlangt, gleicht das Publikum automatisch den Applaus aneinander. Das habt ihr bestimmt alle schon mal bemerkt, dass alle irgendwie so durcheinander klatschen, alle jeder so für sich. Und irgendwann klatschen sie gemeinsam so. Das ist dann auch meistens echt immer so. Und dann klatschen sie wieder so für sich, jeder für sich, in irgendeinem eigenen Tempo. Und dann irgendwann ist es wieder so, dass alle gleichzeitig im gleichen Tempo klatschen und im gleichen Rhythmus und alle zur selben Zeit. Jeder fängt irgendwie an zu klatschen in seinem Tempo und dann möchte man natürlich lauter werden. Und dann gleicht sich das aneinander an und auf einmal klatscht eine ganze Menge, eventuell sogar 2000, 3000 Menschen synchron. Das hält sich ja nicht lang, weil dann die Ersten wieder anfangen so, oh nee, ich möchte individuell klatschen. Und dann geht es wieder auseinander und dann ist wieder so ein Klatschgewusel. Das ist auch rhythmische Synchronisation. Es gibt auch in dem Zusammenhang den sogenannten Magneteffekt. Der wurde von einem Biologen E. Holst 1936 entdeckt. Der hat nämlich Fische angeguckt. Und hat dabei bemerkt, dass es bei den Flossenbewegungen, also er hat sich die Flossenbewegungen seiner Fische angeschaut, dass es da dominante Flossen gibt und Flossen, die weniger dominant sind und sich an die dominanten Flossen, an denen orientieren. Und dann gab es einen Ornithologen, Johannes Kneutgen, der hat 1964, ungefähr 30 Jahre später, diesen Versuch von dem Holst gefunden und hat den noch ein bisschen erweitert. Weiter gesponnen und hat sich Eichhörnchen und Sonnenvögel genommen und hat die Metronomschlägen ausgesetzt. Und siehe da, die Tiere passten ihre Hüpffrequenz und ihr Singtempo, also die Sonnenvögel haben wahrscheinlich gesungen, die Eichhörnchen gehüpft, ihr Hüpftempo, ihr Singtempo und die Atmung dem Takt des Metronoms an, also den Schlägen, die vom Metronom kamen. Und er hat dann bemerkt, wenn er die Schläge vom Metronom erhöht, also wenn das Metronom schneller tickt, dass auch dann das Herz von diesem Tierchen viel schneller schlägt. Aber synchron. Also wenn das Metronom schneller wurde, dann wurde der Herzschlag genauso schneller. Und dann lassen sich jetzt diese Ergebnisse von dem Kneutgen, weil jetzt kommen wir wieder zur Musik, lassen sich übertragen auf die Praxis von DJs in einem Club am Abend, weil der fängt auch mit einem entspannten Tempo an und steigert dann das Tempo im Laufe des Abends, also das Tempo der Musik, und dann versetzt er damit die Gäste in einem zunehmenden erregenden Zustand. Es wird immer krasser und immer schneller. Wahrscheinlich will man dann auch der Müdigkeit irgendwie entgegenwirken, wenn die Musik schneller wird und das Herz auf einmal schneller schlägt, wird man weniger müde. Also das mit dem Müde ist jetzt auch wieder meine Theorie. Ihr merkt, ich habe voll viele selbstgemachte Theorien dazu.
Hatte ich auch schon im Teil 1, ne?
Aber gut.
Ja, und wo wir schon mal bei Tempo sind, was das Tempo mit einem macht. Tempo ist auch ein bisschen dafür verantwortlich, ob uns eine Musik gefällt oder nicht. Denn es ist ja eigentlich voll einfach. Also wir haben ja jetzt gelernt, dass auch bei Tieren sich zum Beispiel der Herzschlag an die Metronomschläge anpasst. Und deswegen ist es ja wahrscheinlich auch total einfach, dass sich ein Mensch in irgendeiner Weise, wie auch immer, an einen externen Rhythmus synchronisieren kann, weil man eigentlich innerhalb des Körpers eigene Rhythmen hat. Und die müssen sich ja nur synchronisieren und Rhythmen haben eben, weil wir Lebewesen sind, die sich verändern, den Drang dazu haben, uns zu synchronisieren, fällt es uns recht leicht, unsere Rhythmen zu verändern und an den externen Rhythmus anzupassen. Deswegen ist es gar nicht so schwer mit dieser rhythmischen Synchronisation. Und ich habe jetzt schon gesagt, das Herz ist ein Orientierungspunkt, natürlich auch der Atem. Wobei ich glaube, auch Atem und Herzschlag gehören auch zusammen. Ich glaube, wenn das Herz ja schneller schlägt, dann muss man auch schneller atmen. Wobei vielleicht ist man da auch außer Puste. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Man kann ja auch mit dem Atem, wenn man zum Beispiel voll außer Puste ist, muss man tief durchatmen ja beim Sport. Und dadurch entspannt sich ja auch eigentlich wieder der Herzschlag. Das fällt mir auch jetzt auf. Vielleicht hängen die dann auch zusammen, dass sich dann der Herzschlag so an den Atemrhythmus wieder anpasst, weil es diese rhythmische Synchronisation gibt, diesen Drang dazu. Huhuhu. Gut, jetzt bin ich total vom Thema abgekommen. Was wollte ich denn erzählen? Der menschliche Herzschlag ist ein Orientierungspunkt, weil das ist der Rhythmus, den wir so in uns haben. Und wenn wir entspannt sind, haben wir eine Herzfrequenz von ungefähr 60 bis 80 Schläge pro Minute. Und deswegen gefällt uns Musik, also wenn wir Entspannungsmusik haben möchten, gefällt uns Musik, die auch ungefähr dieses Tempo aufweist. Die Musik hat dann eine wahnsinnig beruhigende Wirkung auf uns. Es ist auch so, dass dieses Ode an die Freude aus der 9. Sinfonie von Beethoven auch im Idealfall ein Tempo von 80 Beats per Minute, also Schläge pro Minute hat. Deswegen geht man ein bisschen davon aus, dass deswegen das so viele Leute toll finden, weil das, ja, wir das entspannt finden. Nicht, wenn man schon zu oft gehört hat, dann findet man das irgendwann langweilig. Aber gut, das ist dann noch eine andere Sache. Es ist auch nachgewiesen, dass junge Hörer Musik bevorzugen, die im Generellen ein höheres Tempo haben. Also eine höhere Anregungsstärke, kann man dazu sagen. Und dass der Rhythmus gleich bleibt. Dass man einmal einen Rhythmus hat und der bleibt. Das ist bei Rock- und Popmusik total vorhanden. Da ändert sich innerhalb von einem Stück selten der Rhythmus. Bei klassischer Musik ein bisschen anders. Da gibt es mal was Ruhiges. Dann wird es auf einmal schnell. Dann wird es wieder ruhiger. Also da gibt es viel mehr zeitliche Änderungen. So, jetzt kommen wir ein bisschen von der Musik weg und gehen zum Alltag. Denn ich habe, glaube ich, schon angedeutet, dass es Synchronisation nicht nur in der Musik geht. Okay, habe ich jetzt schon von sämtlichen anderen Synchronisationsphänomenen gesprochen. Aber, ne, wir kennen ihn alle, wir Frauen, den Menstruationszyklus. Und bitte an die Jungs, ihr könnt dranbleiben, ich halte es auch knapp und kurz und ich gehe nicht auf irgendwelche biologischen Sachen jetzt drauf ein, sondern um die Synchronisation. Man hat nämlich vielleicht schon festgestellt, auch wenn man zum Beispiel in einer WG wohnt, in einer Mädels-WG oder mit guten Freundinnen, irgendwie, dass man dann doch vielleicht gleichzeitig seine Tage hat. Und da gibt es auch eine Psychologiestudentin, Martha McClintock, die dokumentierte dieses Phänomen zum ersten Mal wissenschaftlich. Also sie war auf einem Mädchencollege und sie führte Buch darüber und hat dann halt auch gemerkt, so, irgendwie gleichen sich unsere Zyklen aneinander an. Und das fand ein Biologe, Michael Russell, spannend und ging dieser Theorie nach. Und er hat dann auch versucht, irgendwie herauszufinden, woran das lag und wie das passiert. Er hat dann festgestellt, dass der Geruch dafür verantwortlich ist, dass es zu einer Synchronisation kommt. Er hat dann, das ist jetzt ein bisschen eklig, er hat Schweiß von einer Frau genommen, die sich nicht gesehen, also von, er hatte zwei Frauen, die sich nicht gesehen haben. Also er war nicht mit zwei Frauen zusammen, sondern einfach nur, es gab zwei Frauen in seinem Experiment. Und er hat von denen täglich Schweiß genommen und der anderen die Oberlippe damit betupft.
Und das in einem Zeitraum von 4 Monaten und das ungefähr 3-mal pro Woche hat er das gemacht. Also mit dem Wattebäuschen und dann über die Oberlippe. Und nach 4 Monaten etwa hat sich bei den Frauen der Zyklus synchronisiert. Verrückt, ne? Also es passiert. Einfach so. Durch den Geruch. Warum das ist, weiß man nicht. Das ist noch leider unklar, unerforscht. Man geht ein bisschen davon aus, dass wenn Frauen einen ähnlichen Menstruationszyklus hat, die vielleicht auch zum ähnlichen Zeitpunkt schwanger werden und es dann leichter ist, wenn man zusammen wohnt oder gemeinsam, also dass man sich dann gemeinsam um die Kinder kümmern kann. Aber das ist nur eine Theorie. Also die habe ich auch gefunden, die Theorie. Das ist jetzt nicht meine Theorie, aber das ist eine Theorie, warum das so sein kann. Und noch eine andere, ganz süße Synchronisation gibt es bei Glühwürmchen. Da hat man Glühwürmchen in Thailand beobachtet und gemerkt, dass sie in einem gleichmäßigen Takt blinken. Das Tempo behalten sie sogar bei, wenn sie voneinander getrennt werden. Da gab es auch einen Biologen, den John Buck, der reiste in den 1960er Jahren nach Thailand, um sich das mal ein bisschen genauer anzugucken. Und er hat dann sogar Glühwürmchen genommen in einem Glas und hat dann sein Hotelzimmer verdunkelt und hat die dann freigelassen. Und die haben sich wohl an die Decke gesetzt, warum sich Glühwürmchen auch immer an die Decke gesetzt haben. Und irgendwann haben die angefangen, im gleichen Takt zu leuchten. Also wahrscheinlich haben sie nicht gleichzeitig geblinkt, sonst würden ja alle Glühwürmchen gleichzeitig blinken, sondern einfach nur, dass sie einen gleichen Takt hatten. Zwar dann unterschiedlich geblinkt, aber dass sie im gleichen Tempo geblinkt haben. Ja, erst haben die unterschiedlich geblinkt und dann haben die angefangen, im gleichen Tempo zu blinken. Finde ich süß. Man geht davon aus, dass jedes Tier in sich einen Rhythmus produziert und wenn zwei Tiere aufeinander treffen, dass sich dann ihre Rhythmen aneinander synchronisieren. Ja, also Rhythmus ist ein Phänomen, nach dem eigentlich automatisch alles im Universum automatisch strebt. Ja, Menschen gehen im Gleichschritt, tanzen in einer Gruppe zur Musik, selbst Menstruationszyklen und auch die Glühwürmchen. Menschen gehen im Gleichschritt, tanzen in Gruppen zur Musik, Menstruationszyklen gleichen sich aneinander an und auch Glühwürmchen blinken im gleichen Takt. Also kann man eigentlich auch das Universum mit einem Orchester irgendwie vergleichen. In einem Orchester gibt es einen Dirigenten, der vorne steht und den Takt angibt. Und dann gibt es Menschen im Orchester, die gleichzeitig zu diesem Takt spielen. Denn immerhin ist es ja auch so, wenn man in einem Orchester spielt, die gerade Pause machen, die Musiker, die gehen ja da nicht voll raus aus diesem Takt der Musik. Im Idealfall bleibt man drinnen in dem Takt, damit man wieder einsteigen kann. Dann bleibt man irgendwie unbewusst synchron zu den anderen. Wahrscheinlich würde es auch zu einer Synchronisation kommen, wenn es keinen Dirigenten gäbe. Allerdings ist es natürlich viel einfacher, wenn da vorne jemand steht und den Takt angibt. Somit, ne, sind wir auch beim Universum wieder irgendwie beim Orchester, bei der Musik. Weil diese Folge hat eher wahrscheinlich weniger mit Musik zu tun als mit irgendwas anderem. Wobei, jetzt kommen wir wieder zur Musik. War das nicht ein guter Übergang? Wie ja schon ganz, ganz am Anfang erwähnt, ist es unfassbar schwierig, dass zwei Menschen zwei Rhythmen, zwei unterschiedliche Rhythmen gegeneinander spielen können. Egal, ob es Klatschen ist oder auf einem Instrument spielen, das ist sehr schwierig. So, und dann gibt es jetzt einen Komponisten, Steve Reich. Also er ist Komponist und Schlagzeuger. Der findet es, glaube ich, ganz toll, diese Synchronisation und diese Spannung, die da entsteht und dieser Drang zur Synchronisation, der einfach menschlich ist. Und deswegen arbeitet er in seiner Musik genau dagegen. Gegen dieses natürliche menschliche Streben. Er hat 1965 mal 2 Tonbänder laufen lassen mit geringfügig unterschiedlichen Geschwindigkeiten und hat dabei entdeckt, dass da eine unfassbare Kraft entsteht bei dieser Spannung, dass diese Rhythmen nicht synchron ablaufen. Und er nannte dieses Prinzip Phase Shifting. Und damit sind wir eigentlich beim Grundprinzip seiner Musik. Er hat, das könnt ihr euch anhören, nach dem Podcast ein Stück komponiert, das heißt Clapping Music. Da braucht man eigentlich, wenn man es ganz runterbricht, nur 2 Menschen, die 2 Hände haben, also jeweils, und die dann damit klatschen können.
Und da arbeitet er auch schon mit dem Effekt dieser Rhythmusverschiebung. Das funktioniert auch. Also es gibt auch noch ein Stück, das kann man sich auch noch danach anhören. Das heißt Piano Phase. Da arbeitet er ebenfalls mit diesem Konzept der Phasenverschiebung. Doch halt ne, nicht mit Rhythmusinstrumenten wie bei zwei Händen, weil zwei Hände sind auch eigentlich ein Rhythmusinstrument, sondern eben mit Melodieinstrumenten, mit dem Klavier. Und natürlich ist es einfacher, zwei Tonbänder nebeneinander laufen zu lassen, die exakt das Tempo halten, egal ob da ein zweites Tonband ist mit einem anderen Rhythmus oder mit einer anderen Geschwindigkeit, die halten ihr Tempo. Die Bänder verspüren keinen inneren Drang, sich gegenseitig zu synchronisieren. Deswegen funktioniert da das Phänomen ganz gut mit dieser, ja, kann man schon Asynchronität sagen? Gibt es das Wort Asynchronität? Das habe ich noch nie gehört. Aber asynchron gibt es, glaube ich, ne? Asynchron gibt es. Ja, also mit Bändern funktioniert das einwandfrei. Leider halt bei zwei Musikern nicht. Also bei zwei Musikern funktioniert es nicht, dass die zwei sehr ähnliche, aber schnelle und unterschiedliche Tempi gleichzeitig spielen, ohne in diese Synchronisation zu verfallen. Und deswegen hat er sich da was überlegt, dass, also bei diesem Klavierstück, er hat dann Notenabschnitte gewählt, das nennen wir Pattern oder das heißt Pattern, das nennen nicht nur wir Pattern, das heißt Pattern, die immer wiederholt werden, die dann einen, ja, was ist ein Pattern? Das sind eigentlich ein Abschnitt, wie ein Takt, ähnlich wie ein Takt. Es stimmt nicht ganz, aber ich nenne es jetzt mal ähnlich wie ein Takt. Das sind einfach Noten und ein Rhythmus und Töne sind in diesem Pattern festgelegt. Und die hat er irgendwie so gewählt, dass der eine das Pattern oder dass generell beide Pattern spielen können ohne große Ermüdung. Deswegen seine Stücke sind auch unfassbar lang. Viele von denen sind unfassbar lang. Dass man eben die spielen kann, ohne dass jetzt die Hände groß ermüden. Und nach einer Zeit hört sich das so an, dass es eine Phasenverschiebung gibt. Es kommt eigentlich nur im Gehirn des Zuhörers. Hört sich das so an, als gäbe es eine Phasenverschiebung. Ich weiß es nicht genau, was der Typ gemacht hat. Das war ein Genie. Steve Reich war ein Genie. Er hat die Pattern irgendwie so gewählt, dass man die spielen konnte, ohne dass die Hände müde wurden. Das ist auch sehr schnell. Also es ist immer so ungefähr. Und das spielen sie halt alle und irgendwann hört sich das so an, als würde der eine irgendwie was anderes spielen als der andere und dann hört sich's an, als wäre eine Phasenverschiebung da. Und unser Gehirn gaukelt uns irgendwas vor, was vielleicht gar nicht da ist. So hundertprozentig kann ich das nicht erklären. Es tut mir leid. Also ich kann nur sagen, es ist cool anzuhören. Es ist wahrscheinlich ein Markenzeichen von Steve Reich, dass es immer wieder wiederkehrende Rhythmen gibt und ganz kleine Motive eigentlich nur da sind. Und die werden immer leicht abgewandelt. Also dieses Pattern, weil viele seiner Stücke bestehen nur aus Pattern, die immer wiederholt werden. Und dann steht da, das musst du irgendwie 30 Mal wiederholen. Und dann wird nur eine Note verändert und dann muss man das nochmal 30 Mal wiederholen. Und so hat der andere muss vielleicht nur 20 Mal wiederholen. Und dann muss der das nur zweimal wiederholen und der spielt ein anderes Pattern. Also der, gehen wir jetzt mal von aus, da ist ein Kammermusikorchester vor uns und da hat Klavier, hat 30 Mal, muss er das eine Pattern spielen. Dann muss das andere Klavier das eine Pattern vielleicht 22 Mal spielen. Dann ist da ein Saxophon, das muss nur einmal ein Pattern spielen und danach muss es was anderes spielen. Und der hat zum Beispiel in seinem Pattern hat er ganz lange Noten. Und dann ist da noch eine Geige, die hat nochmal ein ganz anderes Pattern. Vielleicht als die zwei Töne und dann drei Pausen und dann muss sie dieses Pattern 5-mal wiederholen. Und nachdem das erste Klavier ihre 30 Pattern wiederholt hat, wird das Pattern geändert, minimalst, und muss dann was anderes spielen und muss dann das nächste Pattern 30-mal wiederholen oder so. Das hört sich alles wahnsinnig abstrakt an. Ist auch besser, wenn man das mal sieht. So eine Partitur von so einem Steve Reich-Stück. Ist ein bisschen, man kommt ein bisschen durcheinander. Ich finde es cool. Ich mag seine Musik extrem. Ich kann mir auch dieses Wirrwarr eine Stunde anhören und bin nach einer Stunde so, hä, wie, was ist vorbei? Aber das ist, kann ich euch vorwarnen, es ist nicht ganz so einfach zum Anhören. Ich kenne sehr viele Leute, die sich das nicht gerne anhören. Aber wer weiß, vielleicht, wenn ihr letzte Mal, also nicht letzte Mal, sondern letztens irgendwann mal Evelyn Glennie angehört habt, das Light in Darkness, ist mir jetzt wieder eingefallen, das ist das Stück, was mir da nicht eingefallen hat, hört euch Light in Darkness an. von Evelyn Glennie. Das ist ein unfassbar schönes Stück. Und ich würde sagen, wenn ihr das schon ganz cool fandet, dann findet ihr vielleicht auch Steve Reich cool. Und wenn ihr auch Nils Frahm von vor ein paar Folgen kennt schon und den auch gut findet oder euch das angehört habt, dann kann ich euch sagen, findet ihr vielleicht auch Steve Reich gut. Weil dann habt ihr vielleicht einen ähnlichen Musikgeschmack wie ich. Steve Reich möchte übrigens auch damit erzielen, dass Menschen jetzt Musik nicht nur unbedingt nebenbei hören, sondern er möchte schon auch eine Musik schreiben, die einen zwingt, zuzuhören. Er möchte einfach, dass wir bewusster wahrnehmen, was so in der Musik und auch irgendwie in unserer Umwelt um uns herum einfach passiert. Genau, und ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen angefixt, euch das mal anzuhören. Macht es, das ist gut, das ist richtig cool. Vielleicht braucht man einen Moment, um reinzukommen, weil es einfach ein bisschen anders ist, als das, was man gewohnt ist, was man kennt, was man, egal ob ihr jetzt klassische Musikhörer seid, ob ihr jetzt Beethovens 9. Symphonie total toll findet oder ob ihr Pophörer seid und zufällig mal euch dachtet, hey, ich höre mir mal einen Klassik-Podcast an. Egal, wer von euch, aus welcher der beiden Richtungen ihr kommt, Steve Reich ist was anderes, bisschen was anderes, ungewohntes, aber cool, es lohnt sich. Empfehle ich euch jetzt. Deswegen, also jetzt, tschüss und hört euch Steve Reich an. Okay? Danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Tschüss!